Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 62. Heute auch wieder mit einer fast rekordverdächtigen Meute, denn heute haben wir im Studio den Martin Uhl. Hallo Martin.
Hallo allerseits.
Dann haben wir den Sascha Möllering da.
Hallo.
Den Rolf Kersten.
Hallo.
Den Joachim. Nee, den Johannes.
Siehste, der Chunk hat schon angeschlagen.
Der sieht heute so anders.
Den Johannes Schlüter, der heute nicht wiederzuerkennen ist, weil er in Anzug und fast Krawatte aufgetaucht ist.
Hallo.
Ja. Johannes Schlüter. Und den Andreas Huber.
Hallo
Andreas.
Hallo.
Und dann haben wir noch Marc, den Produzenten.
Ja, hallo.
Und wir müssen noch dazu sagen, dass wir heute zum ersten Mal Clubmate getrunken haben.
Man hört.
Ja, nicht Man nur Clubmate.
Ja, natürlich haben wir die Clubmate stellenweise auch mit etwas rumgestreckt. Und was ist denn eigentlich euer Eindruck? Also, ich habe bis jetzt immer nur davon gehört und jetzt kann ich sagen, ey, ich habe auch mal Clubmate getrunken.
Ich liebe das Zeug. Ich könnte drin baden. Fantastisch.
Echt?
Okay. Ja, super.
Hype oder Realität?
Realität. Also, weiß nicht, vor einem Jahr habe ich das erste Mal in Berlin getrunken, dachte mir, was ist das für ein komisches Gebräu? Mhm. Schmeckt irgendwie muffig, aber so nach 2-3 Flaschen macht das okay. Richtig Spaß.
Gut. Rolf, du hast uns ja die Clubmatte gespendet.
Ja, genau. Ich habe einen langen Podcast gehört, da vom Chaos Radio Express, wo also 2,5 Stunden über die Herkunft und Entwicklung der Clubmatte philosophiert wurde. Und da dachte ich, dann müssen wir das richtig mal ausprobieren. Und ja, schmeckt gut. Also es ist halt so ein bisschen Bionade mit Koffein.
Ja, klar. Und, Martin?
Ja, ein acquired taste, glaube ich, würde man es so nennen. Der Nachgeschmack, der etwas rauchig angeht, den mag ich eigentlich. Aber sonst...
Okay.
Also, ich muss ihn noch etwas acquiren.
Ja, ich finde den im Prinzip weniger süß, als ich mir den vorgestellt hatte. Aber es ist natürlich Zucker drin. Das darf natürlich nicht sein. Mhm. Aber, na gut, ich habe ja auch schon mal echte Mate genossen. Und zwar Mate de Coca in Chile. Dort gibt es nämlich das Zeug im Hotel zum Frühstück. Da gibt es echte Coca-Blätter, die aber, keine Angst, einfach nur zubereitet werden wie Tee. Und die kann man sich im Teebeutel dann auch echt machen. Oder besser gesagt, noch standesgerechter in der ausgehöhlten Kürbisschüssel. So, nachdem wir uns in der letzten Folge ja zum Thema Computerspiele ordentlich verplappert haben, wie lange war die Folge? Ich glaube, das war die längste Folge, die wir je gemacht haben, irgendwie 2 Stunden oder so, haben wir heute wieder ein paar ernsthafte IT-Themen für euch vorbereitet. Und zwar haben wir eine Nachlese zur Oracle Open World. Da gibt es ja einen Haufen Technologien, die da neu vorgestellt wurden. Dann reden wir über eine neue Entwicklungsumgebung für Objective-C, die uns der Sascha mitgebracht hat. Und dann haben wir zum Schluss noch ein paar Buchtipps und ein paar Veranstaltungen. Rolf, du warst doch bestimmt auf der Open World und hast alles live gesehen, oder?
Nur virtuell.
Was also ist denn live, die Open World?
Live war ich nicht drin. Das ist so die einmal im Jahr die Hausmesse von den ganzen Oracle-Kunden. Mhm. Und da waren jetzt wohl 45.000 Leute da in San Francisco und das geht 4 Tage lang, von Sonntags bis Mittwochs, nee, bis Donnerstags.
Und da hat Sting gespielt irgendwie, ne?
Er hat irgendwann mal Sting gespielt, also so passende Musik zur Altersgruppen, zum Altersgruppenschnitt der Teilnehmer.
Das habe ich mir auch gedacht.
Ja, der Chef lädt ein.
Genau, der Chef lädt ein. Der Chef ist ja auch schon...
Und Tom Petty and the Heartbreakers,
das ist ja noch... Der gehört auch schon zur fortgeschrittenen Altersgruppe, der Chef, aber ich habe jetzt dann die Videos gesehen, die sind dieses Jahr das erste Mal tatsächlich, ohne dass man sich registrieren musste, auch alle irgendwie auf YouTube gestreamt worden. Also man kann sich die ganzen Vorträge in voller Länge, die wichtigsten jedenfalls anschauen und kann sich die PDFs auch alle anschauen. Das geht dann teilweise rein, wie ein interessanter Vortrag, den habe ich heute gesehen, ist von diesem japanischen Supercomputer, der gerade auf Top 1 der Top 500 Liste ist, so ein bisschen aufgehängt.
Ging das nicht nach China?
Nee, in die Japaner mit diesem Spark, mit diesem Fujitsu Spark-Prozessor, K1 heißt das Teil, glaube ich. Und das ist jetzt ein bisschen aufgehängt eben an der Erdbebenkatastrophe, dass eben genau jetzt für die Zukunft dieser Rechner dazu beitragen soll, dass da vielleicht etwas mehr, dass man aber etwas besser vorbereitet ist demnächst. Und das ist ein ziemlich cooler Vortrag.
Cool.
Und ansonsten habe ich halt die ganzen Keynote-Videos angeschaut, eben mit dem Chef im fortgeschrittenen Alter, der aber wieder bester Laune war diesmal und tatsächlich auch
vor allem in der
zweiten Keynote, die er gehalten hat.
Die zweite Keynote über die Cloud. Also die erste war eigentlich nur über Hardware, was mir persönlich ganz gut gefällt.
Also ich habe versucht, mir die Keynote anzugucken, aber irgendwie funktionierte die Webseite nicht. Ja. Wahrscheinlich haben alle anderen auch gerade zu dem Zeitpunkt sich die Keynote angucken wollen.
Und die zweite war halt jetzt über Cloud. Ne? Oracle hat ja jetzt eine Public Cloud gelauncht, tatsächlich.
Genau.
So quasi mit den ganzen Applikationen, die
nur
so auch...
zwei Jahre nachdem...
Ja, haben wir 6 Jahre statt 4 Jahre gebraucht.
Hat.
Aber dafür sieht das jetzt wohl auch ganz gut aus. Halt alles, was man so als
Das heißt, man kann jetzt virtuelle Maschinen bei Oracle...
Nee, das ist Plattform as a Service und Software as a Service.
Also genau,
nicht
Infrastructure
as a Service. Ist es Virtualisierung unten drunter, technologisch.
Ja.
Aber was man halt kriegt, ist ein J2E-Container.
Genau.
Quasi als Plattform as a Service. Was man kriegt, ist ein Datenbank-Connect.
Mhm.
Oder was man kriegt, ist halt irgendwie so ein Customer Relationship Management oder Human Resource Management
und
eine Applikation.
Fusion Middleware und
der Clou ist halt, dass das wohl die gleichen Applikationen sein sollen, die man auch so eben packaged für intern im Rechenzentrum kaufen kann.
Und dann
halt damit halt relativ einfach hin und her springen kann.
Das heißt also, man kann sich die ganze Middleware und die ganzen Applikationen oder die wichtigsten Middleware, die wichtigsten Applikationen als Software as a Service bzw. Plattform as a Service da.
Genau, man kann halt jetzt, man hat es vielleicht intern im Haus und kann dann aber zusätzliche Ressourcen aus der Cloud holen oder jetzt aus Partnersicht oder Softwareentwicklersicht kann man halt jetzt auch ohne, vielleicht bei einem Kunden, bei dem man irgendein Oracle-Software-Projekt hat, kann man halt in der Cloud quasi die Kundenumgebung schon mal aufbauen und die dann halt nachher, auch wenn man noch gar keinen Zugang hat zum internen Kundennetzwerk für die Demo oder solche Sachen.
Hat Larry auch gesagt, wie das lizenziert wird?
Es wird lizenziert, es gibt so monatliche Beiträge.
Okay.
Also man kauft dann jetzt hier pro Monat den J2E-Container oder dann halt pro verwaltete Mitarbeiter die Human Capital Management Applikationen und so weiter. Also
okay.
Das sind so monatliche Flatrates.
Mhm.
Und so wie er es in der Keynote gesagt hat, ist in den Flatrates halt so diese Elastizität dann auch schon drin.
Dass man also dann mehr. Das ist also mit drin.
Weniger, genau.
Okay, weil es gibt ja auch das lustige Bring Your Own License Modell, was man bei Amazon kriegen kann. Also wenn man sich bei Amazon eine EC2-Instanz klickt dann und seine Oracle-Applikation drauf packen will, muss man die Lizenz mitbringen oder man kauft sich bei Amazon selber noch eine Lizenz dazu oder sowas.
Ja, gab es ja früher auch schon, hieß dann Oracle on Demand, bevor dieses Cloud-Wort irgendwie hochfähig wurde und jetzt ist es halt tatsächlich, jetzt, du musst dann eine Lizenz nicht mitbringen, sondern du kaufst das Ding monatlich im Abo.
Aber bei Oracle gibt es ja auch Clouds zum selber bauen. Da haben wir jetzt ein neues Produkt gesehen, das endlich mal ein C im Namen hat. Nachdem alles I heißt und G. Also
erst,
I für
hieß,
Internet.
Erst und hieß alles I, ne? So um die Jahrtausendwende hieß
10
alles
I, glaube ich.
Dann hieß
dann
alles
9i,
dann 10G und 11G.
Und das war dann so die Grid-Zeit. Ne?
Jetzt heißt der kleine Buchstabe immer C für Cloud.
Und das also ist zumindest Management beim Enterprise Tool, Manager.
Genau. Das ist das erste gewesen, was dann jetzt eben auch so ein paar von diesen Cloud-Features hat, wie Abrechnungsmöglichkeit und solche Geschichten. Deswegen ist da
jetzt das kleine Das Kind C. heißt... glaube ich richtig, Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control.
Genau.
Und ist das Management-Tool, das man nutzen kann, um aus Blech mithilfe von Software eine Cloud zu bauen. Und darunter läuft dann Oracle VM 3.0, glaube ich, als...
Auch, ja.
Als Cloud-Software oder Solaris.
Aber auch Solaris
mit Containern.
Oder
genau,
andere
oder beides.
Virtualisierungstechniken, ja genau, oder beides.
Mhm.
Und das waren so... Ein weiteres wichtiges Software-Announcement waren jetzt natürlich diese Fusion-Applications, gibt es halt jetzt nicht nur in der Cloud, sondern auch so zum Kaufen, klar.
Mhm.
Und jetzt so aus meinem Hintergrund war also das große Announcement halt ein neuer Spark-Chip. Ne? Also einer.
Yay,
endlich mal wieder ein neuer Spark-Chip. Den jährlichen Spark-Chip gibt uns. Und der heißt halt jetzt T4. Und
genau, Spark-T4.
Ist seit wir diese bei den eigenentwickelten Spark-Chips damals bei Sun ja auf diese Parallelität eingebogen sind, dass also nicht eine schnell machen, sondern ganz viele Sachen parallel, aber
viele Threads
nicht so
Chip.
Schnell,
genau.
Haben wir es halt jetzt mit diesem T4 geschafft, beides zu verbinden. Ne? Also jetzt vieles parallel, aber dann auch eine schnell. Also das läuft halt mit 4 Gigahertz, hat Out-of-Order-Execution, hat einen großen Cache und so weiter und so fort. Also haben wir jetzt nach langen Jahren wieder so eine Spark-eierlegende Wollmilchsau.
Und der Chip, der Country und Western kann.
Der Country und Western kann, genau. Haben schon die ersten auch wieder nach einer Workstation und nach einem Laptop gefragt mit dem Spark-Chip.
Ein Laptop mit Spark T4.
Schauen wir mal. Mein Spark-Laptop steht noch im Keller die ganze Zeit.
Ja, und da jetzt die x86-Welt so langsam bei Oracle in Richtung Engineered Systems wandert, das ist sozusagen das Auto und nicht die Einzelteile, gibt es das jetzt auch für Spark und das heißt dort natürlich viel besser.
Supercluster
heißt genau,
das. Supercluster. Also fast so schön wie Cloud Control heißt es halt jetzt Supercluster. Mhm. Und da ist also dann, das ist jetzt wirklich die Kombination, da ist Spark drin, da ist Solaris drin, Solaris 11 oder auch Solaris 10. Virtualisiert und da kann man Exadatas dranhängen, so zum Speichern von den Daten.
Also diese Storage Cells, die bei Exadata die Hälfte der Anfrage schon auf dem Storage erledigen und dadurch weniger Arbeit verursachen, die kann man da dran anschließen.
Die kann man da anschließen. Man kann diese Exalogic Software, die also die Middleware so schnell macht in dieser Exalogic Maschine, die es halt einem Jahr gibt, kann man auch drauf laufen lassen. Und kann eben über das InfiniBand, also die ganzen anderen hübschen Cloud-in-a-Box-Kisten, die es da so bei Oracle
gibt, das ist gibt, eigentlich der Monster-Server, weil der kann alles. Der kann Datenbank, der kann Middleware, der kann Applikationen. Das ist eigentlich ziemlich cool.
Genau, und das ist und das Schöne ist, dass halt jetzt wieder Spark Solaris drin ist. Ne?
Das ist ja. Das ist ja jetzt hier der Sun-Fanboy-Podcast.
Das ist der Sun-Fanboy-Podcast.
Ich höre da schon sehr gebannt zu, weil wir arbeiten ja auch relativ viel mit Oracle-Datenbanken. Ja. Und für mich stellt sich da die Frage, ich kann dann halt quasi diese Software nehmen und dann halt meine Private Cloud Infrastructure in-house für Oracle-Datenbanken zum Beispiel machen.
Genau.
Genau, das konntest du jetzt mit so einer Exadata auch vorher schon, wenn dir quasi egal war, das war so eine Blackbox, das Ding spricht nach außen hin Datenbank und was drin ist, interessiert dich eigentlich nicht. Hauptsache groß und leistungsfähig.
Ja, das Interessante ist, wenn du halt
schon Solaris Spark Applikationen hast, da gibt es ja durchaus einen Haufen installierte Basis im Markt, ne, mit großen Installationen, dann willst du die vielleicht jetzt nicht irgendwie migrieren auf so eine Exadata oder so eine Exalogic, sondern willst die einfach so weiterlaufen lassen, aber mit den ganzen Vorteilen kombiniert, die diese Performance-Beschleunigung bringt. Und da ist dann ein Supercluster. So
also es gibt da zwei Dinge, die da interessant sind. Das eine Ding ist, wenn du normalerweise so ein IT-Projekt angehst, dann hast du irgendeine Applikation, die willst du ausrollen. Dann gibt es eine Ausschreibung für Storage und dann gibt es eine Ausschreibung für Server und dann überlegt man sich, welches Betriebssystem man da drauf fährt und welche Middleware und dann wird das Zeug beschafft und dann dauert es erstmal Monate, bis dieser Beschaffungsprozess über die Bühne gelaufen ist und dann wird das ganze Zeug zusammengebaut und dann stellt man fest, dass irgendwas kaputt ist, nicht richtig geliefert ist, eine Firmware nicht richtig tut oder wie auch immer und dann muss man testen und qualifizieren und irgendwann nach 4 bis 6 Monaten kann man dann anfangen, mal die Applikation auch tatsächlich mal online zu bringen, ne? Das dauert lange, das verursacht Schmerzen, bindet Ressourcen, macht keinen Spaß. Und die Idee bei diesen Engineered Systems ist halt einfach die, du hast dann wirklich Hardware und Software und Datenbank alles schon vor, in einem Rack schon vorgebaut. Das heißt, du reduzierst diesen ganzen, wir machen ein neues Jugendforschprojekt, bis wir unsere IT-Infrastruktur zum Laufen kriegen, Projekt von Monaten auf, ich sag mal, eine Woche. Die Marketing sagt einen Tag, weil du kannst die Dinger wirklich an einem Tag in Betrieb nehmen. Du packst einfach das Rack aus, schließt es an, konfigurierst es und dann ist das in einem Tag schon am Laufen. Aber sagen wir mal eine Woche, bis dann wirklich jeder kapiert hat, dass das Ding wirklich läuft und dann du damit loslegen kannst. Und das ist schon ein großer Mehrwert, dass du diesen ganzen Bastelprozess, der in Unternehmen da stattfindet, reduzieren kannst, indem du das Auto als fertiges Auto lieferst und du kannst gleich losfahren und nicht immer nur die Einzelteile aus 5 Herstellern zusammenklauben und dann selber zum Laufen kriegen musst.
Ja. Welche Virtualisierungsschicht wird denn da verwendet? Ist das denn?
Dazu kommen wir dann später noch. Faktor Nummer 2 ist, wenn alle Teile vom selben Hersteller stammen und alle optimal aufeinander abgestimmt sind und man dadurch auch die ganzen Entwicklungsabteilungen miteinander reden lassen kann, kann man ein Gerät bauen, das besser ist als die Summe der Einzelteile. Und das ist halt das Schöne bei Exadata und Exalogic, dass die Dinger unglaublich schnell sind, weil eben die Reibungsverluste, die durch dieses wir schichten Teile von verschiedenen Herstellern übereinander, vermieden werden und man kann dann zwischendurch Abkürzungen fahren und da gibt es dann halt so einen Haufen Dinge, die man bei Exadata machen kann und deswegen ist Exadata in bestimmten Fällen 10, 20 mal schneller als eine normale Datenbank oder sowas. Hängt immer von der Anwendung ab. Die Frage ist...
Eins ist halt, dass es schneller ist und das andere, wo halt so die Entwicklung hingeht, ist es halt auch einfacher zu machen für den, der sich jetzt eigentlich, oder für eine mittelgroße Firma, die jetzt vielleicht gar keinen Datenbankadministrator hat, die will halt irgendwo eine Box kaufen, so wie halt man ja auch ein Handy kauft, ohne jetzt irgendwie auf der Shell rumprogrammieren zu wollen, will eine Box kaufen, die spricht halt Datenbank. Und dann gibt es halt jetzt auch eine kleine Schwester quasi von der Exadata, die ist jetzt auch zur Open World angekündigt worden. Das ist also ein kleines Gerät, das spricht halt Oracle-Datenbank.
Ja, nehmen wir mal so ein Beispiel. Angenommen, du hast jetzt eine Query, nenn mir so eine typische Query nach dem Motto, nenn mir alle Steuerpflichtigen, die mit A anfangen und mehr als 50.000 Euro Einkommen im Jahr haben oder sowas. Ne? Dann wird diese Query von Exadata aufgeteilt, sodass schon auf der Storage-Seite, das ist nämlich nicht einfach nur Platten, sondern das sind eigentlich Storage-Server, auf der Storage-Seite schon mal alle Steuerpflichtigen, die mit A anfangen, aussortiert werden. Das heißt also, anstatt dass die Datenbank jetzt alle Steuerpflichtigen durchscannt und die rausfiltert, die mit A anfangen, werden von vornherein vom Storage sowieso nur die rausgesucht, die mit A anfangen, weil der Storage diesen Teil der Anfrage erledigt und dann braucht sich die Datenbank nur noch darauf zu konzentrieren, die rauszufiltern, die mehr als 50.000
machen. Wobei das in dem Fall machen. Mit dem Index einfach ist.
Ja, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Wenn du jetzt keinen Index hättest... Und weil das irgendwie so eine Data Warehousing-Anfrage ist, wo der CEO auf die verrückte Idee gekommen ist, sich mal eine ganz komplizierte Anfrage auszudenken oder sowas. Das heißt, in den Fällen, wo du keinen Index hast, kannst du einen Großteil der Arbeit durch diesen Storage erledigen lassen und musst nicht die ganzen Daten einmal quer durch die Datenbank durchschaufeln, sondern du arbeitest von vornherein nur auf einem Subset der Daten. Und dann gibt es noch 5 andere Optimierungen, die da machen, die es bei normalen Datenbanken nicht gibt, die halt eine sehr hohe Performance liefern. Und jetzt zu deiner Frage, was für eine Virtualisierungsschicht ist da? Bei Datenbank gibt es keine Virtualisierungsschicht per se, weil du ja einfach einen Datenbank-Connect kriegst.
Jedenfalls, das ist ein bisschen salopp einfach keine, ausgedrückt. Die jetzt irgendwie ein Hypervisor wäre oder so.
Genau. Also
wenn du jetzt mit einem Datenbank Spezialisten redest, dann sagt er, naja, da ist ja schon irgendwie Virtualisierung in der Datenbank drin.
Weil genau.
Ich bin ja mandantenfähig und kann verschiedene Datenbanken
richtig
in einem Server haben und das ist ja auch virtualisiert nebeneinander und so weiter. Das ist jetzt immer die Frage, wie man es definiert.
Genau, was ist Virtualisierung? Virtualisierung ist, dass du nicht weißt als Datenbanknutzer, was am anderen Ende ist und du im Prinzip beliebig viel Leistung abrufen kannst, ohne dich darum kümmern zu müssen, woher sie kommt. Und das erledigt Exadata schon. Wenn du Trennung von Instanzen haben willst, weil du irgendwie aus legalen Gründen dazu gezwungen bist, verschiedene Kunden auf verschiedene Hardware haben zu müssen, dann kannst du das schon machen, weil das ist ja nichts anderes als ein Rack mit mehreren Datenbankservern. Da musst du halt die beiden Kunden auf verschiedenen Server auslagern. Oder du machst eine logische Trennung, indem du dann halt verschiedene Datenbankinstanzen fährst. Das wäre dann eine Möglichkeit zu virtualisieren. Bei Exalogic, das ist das gleiche in grün für Middleware, da gibt es die Möglichkeit, entweder, da hast du im Grunde bis zu 30 Knoten pro Rack, da kannst du entweder eine Trennung erreichen, indem du deine WebLogic-Server dann halt physikalisch trennst, auf verschiedene Maschinen implementierst, oder du machst eine logische Trennung, indem du WebLogic-Instanzen hast, also es sind mehrere WebLogic-Prozesse, die sich gegenseitig aber aus dem Weg gehen, und dann hast du dann für die Middleware dadurch eine Virtualisierung erreicht. Und mit OVM ist kann man irgendwann mutmaßen...
Genau. Nee, ist offiziell angekündigt worden auf der Open World, okay, dass OVM, also wirklich eine Hypervisor-Virtualisierung, auch reinkommt.
Die ist dann
und im Spark-Supercluster ist und die Standard-Solaris und was früher LDOMS hieß, OVM für Spark-Virtualisierungsmöglichkeiten sowieso drin. Also das ist, da wird das auch klassisch eingesetzt, um halt jetzt dann die Datenbankschicht von der Middleware-Schicht zu trennen, von der Applikationsschicht zu trennen oder eben auch abwärtskompatibel zu sein, dass man sagt, okay, ich habe eigentlich hier alles, was performance-kritisch ist und was geht, fahre ich auf Solaris 11. Und wenn ich aber noch eine Applikation habe, die jetzt vielleicht von einem externen Hersteller kommt, die ist nur zertifiziert auf dem Vorgängersystem, Solaris 10, dann virtualisiere ich das da halt rein.
Das ist also nicht die Virtualisierung mit dem Holzhammer. Wir virtualisieren erst und fragen dann, ob das jemand braucht, sondern man setzt Virtualisierung halt eigentlich nur dort ein, wo man es wirklich braucht und hat dadurch eine höhere Effizienz. Würde ich mal so...
Genau. Und wo wir schon über Solaris 11 gesprochen haben, da haben wir jetzt auch einen Ankündigungstermin. Das ist jetzt noch nicht auf der Open World, das ist da
so ein bisschen getwittert
als Sneak Preview vorgestellt worden. Also jetzt ganz offiziell, also am 11.11.11 ist es da. Aber ich glaube, der Webcast ist schon 2 Tage vorher, weil.
Ja, irgendjemand meinte, das wäre Sonntag oder so. Mal gucken, was das überhaupt für ein Tag ist, der 11.11. Aber das. Auf jeden Fall am
11.11. 11.
Der 11. November ist ein Freitag.
In welcher Zeitzone?
In jeder.
Also der 11. November wäre ein Freitag, aber die Twitter sagt, dass die Webcast zu Solaris 11 am 9. Und Twitter sagte, als Trost wird das Release dann aber 11-11 heißen.
Am 22. Tag des Mauerfalls. 22.
Oh. Tag des Mauerfalls. Boah. Genau, also 9. November ist dann Solaris 11-Tag. Mhm. Ja, haben wir denn noch ein paar technische Daten zu Spark T4? Wie viele Cores, wie viele Threads?
8 Cores, 8 Threads pro Core, bis zu 3 Gigahertz. 64. Ja, wie gesagt, out of order in den Cores. Und
5-mal mehr Performance pro Thread als T3, je nach Anwendung.
Quasi die Spitzengeschwindigkeit ist jetzt 5-mal schneller.
Genau.
Bei Integer, bei 7-mal schneller bei Floating Point. Also es ist halt jetzt eben nicht mehr nur entweder Porsche oder Bus, sondern es ist halt jetzt quasi der Bus auf Steroids.
Genau.
Und
eingebaute 10 Gigabit Ethernet weiterhin auf dem Chip?
In den System, auf dem Chip nicht mehr. Und
war das nicht auf dem Chip?
Nee, Encryption ist weiterhin drin.
Encryption ist
weiterhin drin und damit das profitiert auch massiv von dieser
genau, also eingebaute Verschlüsselung auf dem Chip und das mit der 10 Gigabit Ethernet muss ich aber nochmal nachgucken, weil.
Ich meine nicht, aber müssen wir
nochmal nachschauen. Wir sind wieder hier voll gut informiert, ne? Da kann das ja bei Oracle arbeiten.
Tja. Man kann nicht alles wissen. Achso, und gleicher Preis wie die T3.
Jetzt wurden aber noch irgendwelche Dinge angekündigt, von denen ich keine Ahnung habe, nämlich Exalytics. Das ist eine Business Intelligence Appliance.
Also da läuft dann, es gibt ja so finstere Produkte von Oracle, die heißen S-Base.
Was zum Teufel ist eigentlich Business Intelligence genau?
Ein Oxymoron.
Also, das ist
Military Intelligence.
Eigentlich spielst du dir eine Kopie von deiner Online-Datenbank. Sagen wir mal, du hast dein ganzes Kundenmanagement in einer Online-Datenbank. Das ist eine riesige Datenbank, wo alles drin ist. Alle Projekte, alles, was du verkauft hast, alle Kundenkontakte, die du je hattest und deren Historie und so weiter. Also der typische Datenkrage. Und da würde es jetzt ja, wenn du da so jetzt hunderte Leute jetzt online drauf lassen würdest, die da irgendwelche riesigen Selects machen, nach dem Motto, gib mir alle Kunden, die letzten 5 Jahre einen T2000-Server gekauft haben.
Ist das diese Nummer mit Vätern, die mit über 30 an der Supermarktkasse stehen wollen, Windeln kaufen? Und ja, deswegen stellst du die Windeln an die Supermarktkasse oder sowas?
Du willst halt irgendwelche Informationen rauskriegen und wenn du diese Informationssucher alle auf deine große Online-Datenbank lässt, dann wäre das also performancemäßig etwas schlecht. Das heißt, du machst dir typischerweise eine Kopie in so eine Art Read-Only-Datenbank und da fährst du dann deine ganzen komplizierten Queries drauf.
Und dafür gibt es jetzt
ein Reporting-Clone sozusagen.
Quasi ein Reporting-Clone und darauf fährst du deine Queries und am allergeschicktesten, wenn das reicht, mit Compression und Hauptspeichergröße und so, machst du das gleich in Memory, weil du hast quasi eine
Read-Only-Kopie. Ah, das habe ich gesehen.
Und diese Exalytics Appliance hat halt auch 1 TB Memory, unterstützt halt Komprimierung.
Und das damit heißt, du kann man prima Queries machen.
Locker so 4-5 Terabyte Datenbank rein und hast dann halt, der Marketing-Spruch von Larry war irgendwie Speed of Thought, aber also du kriegst dann halt mehr oder weniger, da du gerade nicht auf Platten zugreifst, sondern direkt aus dem Hauptspeicher die Queries beantwortest, hast du halt jetzt deine, welche Väter jetzt wann Windeln gekauft haben, Daten auch wirklich sehr, 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 sehr schnell.
Genau. Leute, die am Dienstag Clubmate gekauft haben, kaufen am Samstag auch Windeln, weil die Hackergemeinde inzwischen deutlich über 30 ist und Kinder hat oder sowas. Ne? Okay.
Und dann gibt es noch eine Big Data Appliance und da ist dann da ist so eine Kombination aus verschiedensten Tools dabei. Da muss ich mich auch noch länger mit beschäftigen. Ja,
da habe ich gehört, dass die Hölle zugefroren ist, weil da nämlich Hadoop drin ist und eine NoSQL-Datenbank.
Ist quasi eine Weiterentwicklung von dieser Berkeley DB, die Oracle immer schon hatte.
Ja.
Oder längerer Zeit schon hatte. Und da ist halt jetzt einiges noch draufgesetzt, eben das Hadoop.
Und dann haben sie noch ihr ER-System, also die ER-Statistiksprache mit reingebracht.
Genau. Ja. Hat jemand von euch schon mal was in R gemacht? Ich höre immer nur, dass es so cool sein soll.
Ich habe mich mal hingesetzt mit dem Tutorial, aber nicht mehr.
Okay.
Nur wieso eigentlich Hölle zufrieren? Weil Hadoop ist ja irgendwie meines Wissens die einzig nutzbare Open-Source-Implementierung von diesem MapReduce-Algorithmus von Google.
Ja, in der Welt von Oracle gibt es nur eine Datenbank.
Nein.
Für professionelle
Datenbanken sind relational.
High-End-Ansprüche im Unternehmen. Und es gibt, gibt es nur eine Art von Datenbanken, das sind relationale Datenbanken. Und Hadoop ist ja sowas ganz Neumodisches, was ja völlig was anderes tut und sich auch und auch mit Daten schaufelt. Und auf jeden Fall war das irgendwie immer so ein Ding, wo man immer gesagt hat, huch, das ist doch auch bestimmt etwas, das sollte man mit der Oracle-Datenbank können. Dafür brauchen wir doch sowas Exotisches wie Hadoop nicht. Und ich glaube, dass, oder viele Leute, die ich kenne, die bei Oracle arbeiten, haben so gedacht. Und von daher kam das schon als Überraschung drüber, so nach dem Motto, oh cool, Larry findet auch Hadoop gut. Und
aber diese Architektur halt von der Exadata, die der Konstantin vorhin erklärt hat, ist natürlich für so einen Hadoop-Cluster fast 1:1 übertragbar. Das sind also viele kleine Knoten hast, die über eine wahnsinnige Leitung InfiniBand miteinander verbunden sind. Und genau, das dann gibt es halt jetzt eben nicht viele kleine Storage-Knoten, die dann halt Datenabfragen aus der Datenbank holen, sondern viele kleine Hadoop-Knoten, die halt miteinander reden. Aber das kann man halt auch als so ein Engineered System zusammenknüpfen.
Auf jeden Fall ist das dann die erste große nicht-relationale Datenbank-Implementation.
Kann man natürlich benutzen, um Daten eben zu reducen, um sie danach in die Datenbank zu laden. Also das widerspricht sich ja nicht, das kann sich ja ergänzen. Genau.
Gut, haben wir sonst noch, haben wir auch noch das Oracle Social Network angekündigt. Jawohl. Eine sozusagen Facebook for the Enterprise zum Kaufen bei Oracle.
Ja, genau. Die Demo von Larry war so ein bisschen so, statt irgendwie 30 E-Mails hin und her zu schicken, also ich habe jetzt irgendwie ein Projektteam und dann gibt mir dieses Social Network, gibt mir dann Vorschläge, wer könnte denn jetzt noch mir helfen in diesem Projekt, also anhand seines Profils. Und dann wird dem halt gleich irgendwie eine Message geschickt, der wird ins Projektteam aufgenommen, der lädt dann irgendwie Dokumente hoch, hat wieder drei Freunde oder Kollegen, die irgendwie helfen können, und so können sich halt irgendwie sehr schnell irgendwelche Teams zusammenfinden, wieder auseinandergehen, ohne dass man halt ständig irgendwie sein E-Mail-System da so als Kommunikationszentrale
ein Produkt, das sich in Deutschland bestimmt gut verkaufen wird mit Datenschutz, Betriebsräten und so weiter. Okay, das heißt also, interessant. Fein. Gut, aber wir haben auch noch was für bodenständige Hacker mitgebracht. Besser gesagt, das hat der Sascha mitgebracht. Jetzt machen wir den großen Schwenk von der Oracle-Welt in die iOS-Welt. Denn du hast jetzt noch eine neue Entwicklungsumgebung gefunden. Du hast ja letztes Mal, als du dabei warst, erzählt, dass Xcode für dich als Java-Entwickler so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, nicht?
Ja, genau, das hat halt mehrere Gründe. Zum einen fand ich den Workflow etwas komisch, die Einstellung für den Compiler, dann ist Xcode 4 halt ziemlich bloated und dauernd habe ich dieses Spinning Wheel und Abstürze und ähnliches. Und dann haben sich die JetBrains-Leute hingesetzt und im Prinzip ihr IntelliJ IDEA für Objective-C programmiert. Also IntelliJ IDEA ist wirklich die Java IDE. Also da habe ich auch so eine ganz spezielle...
Kenne ich gar nicht. Also ich kenne jetzt halt... Ich kenne jetzt nur so Eclipse versus NetBeans und...
Die kennt man halt nicht, weil man dafür bezahlen muss. Das ist halt so anscheinend das fundamentale Problem, aber es ist wirklich...
Okay, also JetBrains ist die coole IDE, wenn man Geld in die Hand nimmt.
Es ist halt wirklich signifikant besser als halt alles andere, was es so gibt.
Stammt das aus dieser Borland-Ecke oder habe ich da jetzt einen Kurzschluss aus diesem alten JBuilder?
Borland für JBuilder, das ist eine ganz andere Ecke.
Okay.
Aber es ist halt so, dass... dass bei dem IntelliJ IDEA halt relativ viel Magic im Hintergrund passiert. Mhm. Also... Ich bekomme wirklich sinnvolle Vorschläge API-technisch. Dann ist es halt so, dass ich wunderbare Refactoring-Möglichkeiten habe, dass ich halt auch sehr sinnvolle statische Code-Analysen machen kann, etc., etc. Also lässt sich wunderbar bedienen, das ganze Ding. Und das ist im Prinzip meine erste IDE, die ich halt professionell verwendet habe vor ungefähr 7 Jahren. Und darum habe ich da so eine ganz spezielle Beziehung dafür. Und ich war echt erstaunt, als ich gesehen habe, dass es das auch für Objective-C gibt.
Ah, okay.
Momentan sind die in der Beta-Phase. Das heißt, wenn man sich noch subscribt, dann bekommt man nochmal 50% Rabatt. Das heißt, es kostet 37€ oder sowas dann.
Ah, okay. Das ist ja erträglich. Also das ist ja nichts...
Echt ein Kampfpreis ist. Also ich denke, die wollen auch in den Markt rein. Was ich halt ein bisschen vermisse, ist, dass ich halt schon meine Projekte mit Xcode anlegen muss. Und ich kann sie dann halt mit AppCode laden und dann halt programmieren.
Das ist, klingt so wie ein Patch für Xcode. So
es ist quasi so
Workaround.
Hinten durch die Brust ins Auge.
Ja, ja.
Aber es sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus. Also es fühlt sich halt wie IntelliJ an.
Und das heißt jetzt AppCode?
AppCode heißt AppCode. Das, genau.
Also ich bin ja ein Fan von guter bezahlter Software. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, nur kostenlose Software ist gute Software oder sowas. Das halte ich für sinnlos und das habe ich auch schon gedacht, bevor Sun durch Oracle gekauft wurde.
Aber VI ist doch super.
Ja, VI ist super. Es gibt natürlich auch Ausnahmen von der Regel, das ist schon richtig, aber ich habe schon öfter mal Geld in die Hand genommen, um mal gute Software zu kaufen, weil man sich einfach dadurch viel Ärger spart und weil man merkt, okay, da hast du jemanden, den du mal eine Mail schicken kannst und der dann auch wirklich antwortet, oder da ist jemand, der sich wirklich hinsetzt und versucht, einen Mehrwert da reinzubringen und wo dann ein koordinierter Entwicklungsprozess ist, der Qualität erzeugt, und das finde ich gut, dass es das da auch gibt. Ja.
Also die Leute, die das entwickeln, das sind halt wirklich, die entwickeln halt wirklich Software für Entwickler. Also das sind halt Entwickler, die entwickeln selbst mit viel Leidenschaft und machen halt wirklich Software für Entwickler. Das merkt man auch so im Handling. Also es ist wirklich alles viel flüssiger, viel more sophisticated als Eclipse zum Beispiel.
Was mich jetzt wundert, ist, warum jetzt Xcode so einen schlechten Ruf hat oder so wenig, so bloated, unwieldy und schwierig zu nutzen ist, wo ich jetzt eigentlich eher gedacht hätte, okay, da hätte Apple seine üblichen Standards angelegt, was qualitativ hochwertige Software ist. Ist das jetzt ein Produkt, was man mal wieder reformieren sollte, oder gibt es nicht schon eine reformierte Version von Xcode, die jetzt gerade in den Startlöchern ist, oder wie sieht es da aus?
Also zum einen, was halt hochqualitative Software von Apple angeht, iTunes ist jetzt auch kein...
Ja, ja, iTunes ist auch so eines dieser Beispiele, die Regel bestätigen, ja.
Also ich bin mir halt nicht sicher, woher das Ganze kommt. Also ich bin ja erst irgendwie vor 2-3 Jahren wieder eingestiegen bei Apple, und ich habe keine Ahnung, welche Historie dieses Produkt jetzt hat.
Okay.
Ich habe kein Gefühl, woher jetzt wirklich dieses Bloat-Gefühl kommt. Also in Xcode 3 war alles ein bisschen snappier, war aber auch fragmentiert auf unterschiedliche Applikationen, und da wurde jetzt halt alles irgendwie zusammengesteckt. Und aus welchen Gründen auch immer hat das dazu geführt, dass das Ganze ein bisschen teigiger und zäher ist.
Ja, vielleicht ist es ja auch ein Prioritätending, dass der Enduser erstmal die Priorität genießt und der Entwickler, der kann eher damit leben, wenn das nicht 100%, sondern nur 80% tut oder sowas, wer weiß.
Bislang gab es ja auch noch keine Konkurrenz. Also ich hoffe, durch dieses Produkt wird sich dann die Entwicklung ein bisschen beschleunigen und cool. Apple bekommt etwas Gegenwind.
Das heißt also, wer Interesse hat, mal iOS-Applikationen zu entwickeln und mal was anderes. Gilt das nur für iOS-Applikationen oder auch für Objective-C, für Mac-Applikationen?
Das ist ein Objective-C.
Also auch ruhig was sagen, Martin, brauchst ja nichts
Gebärdensprache zu machen. Ich kann nur eine Webseite hier zitieren, da heißt hier, AppCode is a new Objective-C IDE for developers building apps for Apple devices, such as, hört, Macs, iPhones and iPads.
Alles klar.
Wohingegen halt natürlich Xcode aus der Next-Step-Richtung noch kommt.
Ah,
so altes Xcode.
Ja.
Das heißt, die hatten dort ihre Xcode-Tools, die zuvor Developer-Tools hießen. Und so hießen sie unter Next Step schon.
Oh, das ist wirklich lange her. Meine Uni hatte mal einen Cube.
Da hieß es Project Builder. Und
der war cool.
Das hieß auch anfangs, bevor es Xcode hieß, ist es auch ein Project Builder. Ja, Interface Builder hieß ja noch sehr lange, und das ist erst bei Xcode 4, ist es ja integriert.
Sowas gab es aber auch bei HPUX und war furchtbar. Ich habe mal mit dieser HPUX-Entwicklungsumgebung coden müssen als Student, und das war auch wirklich so bloated Code mit so Interface Builder und Zeug. Und dann hast du das mal probiert und dann hast du es dann doch wieder von Hand gecodet.
Ja, dazu muss man geschichtlich so sehen, dass dieses Project Builder Package den allerersten Interface Builder überhaupt hatte. Also
Okay.
Gut, von dem her, wenn das tatsächlich Code, was auf Code aufgebunden gebaut ist, dann ist Xcode 4 ziemlich alt. Ich hoffe, dass da irgendwann mal wieder was Neues gemacht wurde.
Mhm. Cool. Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich auch mal anfangen, ein bisschen was mit rumzuspielen. Aber ich glaube, ich muss mir erst noch ein bisschen die Zeit freischaufeln. Ja,
so geht es mir auch.
Also momentan die Beta, die kann man sich ohne weiteres runterladen und damit ein bisschen rumspielen. Mhm. Also schon sieht sehr, sehr vielversprechend aus.
Und hast du schon ein neues iOS-Projekt, was du damit anpacken willst?
Bislang noch nicht. Momentan schreibe ich hier Fachartikel.
Ah, okay. Für welche Zeitung?
Fürs Java-Magazin. Mhm. Also JBoss-Themen.
JBoss-Themen. Cool. Ja, auch ein dankbares Thema. Apropos Fachartikel, so langsam driften wir rüber in die Literatur. Ich weiß, wir tun es heute ein bisschen schwer mit den Übergängen. Aber der Rolf, der hat ja plötzlich irgendwann mal angefangen, das Buch zu lesen oder zu hören, was ich gehört habe. Bist du jetzt über mich drauf gekommen? Oder
auf dieses schon Flugzeug bin ich über dich gekommen. Aber der Hintergrund der Geschichte ist, dass ich halt jetzt irgendwie zum U-Bahn-Fahrer mutiert bin und jetzt jeden Tag so unverhofft zweimal 35 Minuten Zeit habe, tatsächlich mal wieder die Nase in ein elektronisches Buch zu stecken.
Also das als elektronisches Buch gefunden, weil ich habe es nur als Audiobook gekriegt.
Das, was die elektronischen Bücher angeht, da war jetzt mein erstes dieses Nerd Attack von dem Spiegelautor, das ist eigentlich sehr schön. Ist so fast so diese ganze Geschichte dieser 64er Generation.
Ah, okay.
Nennen Sie jetzt mal 64er Generation zusammen.
Da kenne ich ein paar gute Computerspiele.
Die irgendwann
für
1400 Mark halt mal ein C64 und eine Floppy. Aber lass uns das.
Die Generation der Leute, die noch wirklich wissen, wie ein Computer funktioniert.
Genau. Die das eben wissen und ja, schlägt halt so die Brücke von diesen im Kaufhaus Spiele tauschen bis zur heutigen Open-Source-Szene. Also es ist eine sehr breite Brücke, aber es ist halt sehr schön geschrieben und ich glaube, ich hatte es irgendwie nach drei Tagen in der U-Bahn hatte ich dann, glaube ich, auch schon durch und dann brauchte ich einen neuen Lesestoff oder einen neuen Hörstoff und das war jetzt tatsächlich deine Empfehlung, Flugzeug. Dieses fünfte Flugzeug.
Das fünfte Flugzeug habe ich empfohlen bekommen vom Christian Heinrich vom Das Abenteuer Familie Podcast, der nebenbei auch noch in dem Krimikiste Podcast Bücher rezensiert. Und in dem Krimikiste Podcast hat er mal das fünfte Flugzeug rezensiert als Audiobook. Und dann hat er mir das so warm empfohlen. Also er hat mir das empfohlen, weil ich mich mit ihm über Bitcoin unterhalten hatte. Und der Nachfolgeroman von Das fünfte Flugzeug heißt Zero und da geht es um digitale Währungen. Mhm. Aber er meinte, ich sollte die unbedingt in der Reihenfolge lesen, also habe ich mit dem fünften Flugzeug angefangen.
Ist das der Nachfolgeroman? Ist denn das die gleichen? Sind das die gleichen?
Ja, es sind die gleichen
Hauptdarsteller.
Die Geschichte geht einfach weiter. Und,
cool. Ja, dann sollten wir aber da jetzt nicht so viel verraten und irgendwie das Ende vom fünften Flugzeug. Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst.
Genau, zusammengefasst. Worum geht es eigentlich beim fünften Flugzeug?
Ja, um 9/11 natürlich. Ne? Also um eine der grassierenden Verschwörungstheorien zu 9/11, da ist es halt drumherum gebaut. Da ist es da halt ein fünftes und vielleicht auch weitere Flugzeuge, seltsame Flugzeuge gegeben hat, die also irgendwie auf dem Radarschirm waren und die Leute gesehen haben und die irgendwie vielleicht eine Rolle gespielt haben könnten bei der ganzen Geschichte. Und da gibt es halt dann, und der Pilot dieses fünften Flugzeuges spielt also dann da eine entscheidende Rolle. Und es ist halt ein sehr schönes. Das Hörbuch gibt es einmal in Kurz und einmal in der kompletten Langfassung, irgendwie 16 Stunden lang.
Okay, ich hoffe, ich habe die Langfassung gekriegt, sonst bin ich ja völlig betrogen.
Und ich habe die Langfassung gehört und das ist halt wirklich auch gut gelesen. Ne?
Das ist also spannend,
wenn man so denkt, so 16 Stunden.
Du hast die Version von Audible dir runtergeladen oder wo?
Ich habe sie tatsächlich von diesem anderen proprietären System runtergeladen, was ihr hier alle auf den Schreibtischen habt. Weil Audible mag mich irgendwie nicht. Deswegen bin ich dann zu iTunes gegangen und da gab es...
Ich glaube, ich habe auch die 16-Stunden-Version, weil das sind irgendwie 2x7 Stunden. Ich musste mir zwei Dinge runterladen.
Genau, es gab zwei Teile
und so.
Und das ist halt sehr kurzwertig. Wenn man denkt, 16 Stunden Hörbuch, das nervt doch irgendwie, aber das ist eine schöne, kurzweilige Geschichte und es ist auch vor allem nicht so eine ganz abgedrehte Verschwörungstheorie und hat vor allem auch ein interessantes Ende.
Recherchiert, ja.
Und der Held der Geschichte ist auch so ein klassischer Systemheld. Ne?
Am Anfang. Einer der Helden.
Einer der, ja, es ist so der Geheimheld.
Ja, das ist der Typ mit den Rasterlocken und dem T-Shirt mit einem Hanfblatt drauf und Don't Panic, It's Organic drauf. Das
war genau, ich genau, sehr genau.
Ja, also sehr zu empfehlen. Das war auch das erste Audiobook, was ich je gehört habe. Ich habe dann die Gelegenheit ergriffen, mir den 5-Euro-Gutschein von Amazon, den ich bei jeder Bestellung immer beigelegt kriege, da mal eingelöst. Und dann kriegt man irgendwie dafür sein Abo, dass man irgendwie einen Monat, jeden Monat ein kostenloses Hörbuch downloaden kann. Und dann habe ich einen Monat kostenlos für 5 Euro diesen Gutschein mir das fünfte Flugzeug runtergeladen und am zweiten Monat habe ich mir dann den Nachfolgeroman für 10 Euro runtergeladen, dann habe ich mein Abo gecancelt. Wobei du dann von Audible auch 5-mal hintereinander gefragt wirst, ob du wirklich canceln willst und zum Schluss graben die dann noch Bilder von der Audible-Redaktion, die alle ganz furchtbar traurig sind, aus und drohen damit, den Hund zu erschießen, wenn du dann wirklich cancelst, aber sie lassen dich irgendwann wieder raus, ja. Das heißt also, ich habe beide Bücher für nur 10 Euro genossen, aber das war gut. Das ist ein guter Sprecher, der hat eine schöne, angenehme Stimme, der schafft es auch so ein bisschen, die Brücke zu schlagen zwischen Stimmen verstellen und nicht lächerlich dabei wirken.
Ja, ja, ja.
Und also selbst wenn er so weibliche Stimmen bringt oder weibliche Gesprächsparts übernimmt, bringt er das sehr gut rüber. Da gibt es ja auch bei Zero, beim Nachfolgeroman, gibt es ein paar sehr gute weibliche Protagonistinnen, die wichtige Rollen spielen und die bringt er sehr gut rüber. Also das ist ein sehr guter Sprecher. Ja, und bei Zero geht es halt um digitale Währungen. Also eigentlich geht es um einen Journalisten, der irgendwelche Dinge aufdeckt. Entweder diese Verschwörung um 9/11 oder bei Zero eine Verschwörung um digitale Währungen. Und das ist eigentlich ganz, ganz gut zusammen konstruiert und sehr gut recherchiert. Und es gibt eine Verschwörungstheorie um den Autor.
Mhm.
Denn der Autor ist ja angeblich Amerikaner. Also habe ich mir gedacht, hey, besorgst du das Original? Ja, versuch mal, das Buch als Original zu kriegen. Das ist unmöglich, das gibt es nicht. Also die Originalfassung von dem Buch gibt es nicht, aber das Buch, was man in Deutschland kaufen kann, behauptet, eine Übersetzung aus dem Original zu sein. Und wenn man länger recherchiert, stellt man fest, dass irgendeiner schon irgendwie die Puzzleteile zusammengesteckt hat, dass die beiden angeblichen Übersetzer eigentlich die Autoren sein müssen, weil ich glaube, da gibt es irgendeinen Hinweis, wenn du die Buchstaben neu zusammenwürfelst, dann kommst du auf den Namen oder sowas. Also irgendwas Komisches passiert da im Hintergrund. Das scheinen also doch deutsche Autoren gewesen zu sein, die das Buch geschrieben haben. Aber das ist eindeutig sehr amerikanisch gehalten.
Also wenn einem dann die Podcasts ausgehen.
Genau. Andreas, du bist heute so still. Was hast du denn als letztes gelesen?
Ja, da sind wir wieder beim Thema mit dem Zeitfreischaufeln. Also ich bin in letzter Zeit kaum zum Lesen gekommen. Ich habe mich in die Android-Programmierung mal eingearbeitet. Hab mal ein bisschen rumgespielt mit Apps, ja.
Ui, cool. Und das für deinen neuen Arbeitgeber oder freizeittechnisch?
Dann für meinen Arbeitgeber, da machen wir also serverbasiertes Java so praktisch. Mhm. J2E.
Das heißt, du nimmst jetzt die böse Java-Implementation und codest damit rum.
Die böse? Inwiefern? Ach so, ja.
Die böse, abgekupferte, nicht lizenzierte und gemein. Okay, ja, und also wie ist die Android-Programmierung so?
Also ich finde es gut, also das als gut, ich meine, das gibt dann immer gleich, wenn man da was sagt, dann eine Diskussion zwischen den Java-Hassern und den Java-Programmierern und so, aber also ich bin... finde Java gut und das funktioniert auch wirklich gut unter Android. Mhm. Also du stöpselst dein Handy über USB an, kannst es sofort auf ein Handy debuggen.
Okay.
Du kannst auch Emulator laufen lassen.
Und was schreibst du damit?
Ja, also ich habe jetzt mal mit einer App mal angefangen, wo ich eben so ein Wiki mir offline abziehe, sodass ich das praktisch dann auch also als Notiz
Was so Aufwendiges.
Mhm. Es ist gar nicht so schlimm, weil das Doku-Wiki, was wir hier auch einsetzen, hat eine XML-RPC-Schnittstelle. Mhm. Da bist du mit ein paar Aufrufen, da gibt es für Android auch eine Lib. Mhm. Kannst du relativ schnell die Liste von allen Seiten holen und anschließend die Seiten einzeln runterladen.
Okay.
Android hat ein SQLite integriert, sodass man da auch das lokal dann gleich in der Datenbank speichern kann.
Okay. Ja.
Hast du da schon viel mit den Intents gemacht?
Nee, also Intents eigentlich nur, um wenn praktisch die Activities sich gegenseitig starten, aber jetzt eigentlich.
Was ist denn ein Intent?
Genau. Intent ist eigentlich
eine Nachricht. Das ist doch der latest Shit für Developer, von dem ich noch nicht verstanden habe, was das ist.
Inter-Process Communication.
Es sind einfach Nachrichten, die zwischen den Apps ausgetauscht werden.
Ach so.
Und auch zwischen den Teilen einer App. Also in Android ist eine App in sogenannte Activities zerlegt. Das ist eigentlich so die verschiedenen Bildschirmmasken. Mhm. Und die starten sich gegenseitig auch schon über Intents. Das heißt, also hast nicht eine monolithische App, sondern du hast mehrere Activities. Und eine App kann sich auch Activities von einer anderen App leihen. Also ich habe zum Beispiel eine Kalender-App drauf, die implementiert eine relativ gute Monatsansicht. Mhm. Wenn ich aber einen Termineintrag starte, die Activity zum Eintragen eines Termins von der mitgelieferten Kalender-App, weil die eigentlich relativ gut ist und da haben sie keine Notwendigkeit gesehen, die neu zu programmieren. Und so schickst du halt einfach einen Intent rum und sagst, ich brauche jetzt irgendwie eine Activity, die Folgendes erledigt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwo in einem Kalender sagt, das per E-Mail verschicken, dann poppt da ein Menü auf, sagt, du hast jetzt zwei E-Mail-Clients, welchen willst du denn jetzt nehmen? Weil die beide die Intent-Filter gesetzt haben für E-Mail verschicken. Mhm. Und dann kann ich auswählen, mit welchem ich die E-Mail
verschicke. Also so wie ein MIME-Type-Händler auf dem Browser, auf dem Rechner oder sowas. Okay, verstanden.
Das ist echt ein wirklich sehr schönes Programmiermodell, was mir echt viel besser gefällt als bei iOS, wo du wirklich halt sehr, sehr modular halt deine komplexen Anwendung bauen kannst. Das ist echt toll.
Okay. Mhm. Verstanden. Martin, du liest gerade ein Buch.
Ja, und zwar das heißt The Last Ringbearer. Ist geschrieben von einem Russen namens Kirill Eskov. Mhm. Und der Inhalt dieses Buchs ist eine Fortführung der Herr-der-Ringe-Geschichte. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Geschichte, die man vom Herr-der-Ringe kennt, die Geschichte ist, wie sie der Sieger geschrieben hat. Also gar keine wahrheitsgetreue Übermittlung, sondern eben ganz gefärbt, richtig. Von dem her ist es natürlich interessant, dass es von einem Russen geschrieben wurde. Und also in dieser Geschichte ist gerade alles umgekehrt. Das Mordor ist sozusagen das gute Land. Präsident Sauron ist irgendwo im Krieg selber gefallen. Und alles ist eigentlich eine Verschwörung gewesen, um Mordor auszuradieren. Ja. Das ist aber das Setting. Und die Geschichte selber ist dann von Kriegsüberlebenden, wie sie selber nochmal einen Quest, natürlich im Prinzip ähnlich wie im Original Herr der Ringe, mal nochmal durchziehen müssen, um vielleicht doch noch die Welt von dem endgültigen Untergang zu retten. Aber ich meine, auf das Genaue möchte ich dann natürlich nicht allzu genau eingehen.
Das war dann nicht
Sie gewinnen lesen. Nicht. Ich bin noch nicht durch.
Es gibt bestimmt noch Fortsetzungen dazu, oder?
Also man muss jetzt auch so sagen, einer der Vorteile für uns ist jetzt, das Buch ist als PDF frei zum Runterladen erhältlich. Da der
Public Domain Buch.
Ja, ich weiß nicht, ob man es als Public Domain bezeichnen kann, aber der Autor selber hat so Angst vor dem Tolkien Estate, dass sie es nicht im Englischsprachigen verlegt haben. Es ist also übersetzt aus dem Russischen und es ist auch in anderen Sprachen ist es als Buch auf den Markt gekommen, englischsprachigen nicht. Das heißt also, unter dem Stichwort The Last Ringbearer kann man es sich als PDF runterladen. Und somit dann auf dem elektronischen Reader seiner Wahl lesen. Also ich finde es recht angenehm zu lesen.
Ist das auch so lang wie der Original?
Nein, es ist nicht ganz so lang, aber es ist dennoch umfangreich. Also so 250 PDF-Seiten.
Mhm. Cool. Ja, ich brauche hier wieder was Neues. Ich bin morgen, die Hochrechnung sagt, dass ich morgen mit meinem Robert Harris Schinken über Cicero und das alte Rom durch bin. Da brauche ich dann.
Dann hast du ja schon was gefunden.
Genau.
Ich bin ja noch an dem Buch lesen, was du mir geschenkt hast, über die, wo uns überall die Analysis begegnet. Da habe ich den Titel nicht im Kopf, aber.
Ja, das ist aber sowas Anspruchsvolles.
Ach, das ist gar nicht. Ja, gut, das ist
ja, so wie Mathematik so hilft, irgendwie tägliche Probleme zu
lösen. Auffrischungskurs
in Analysis. Dich reich und schön macht oder so. Ne? Ja, ja. Das ist, glaube ich, der Untertitel.
Ja, das ist die Autorin, die mit ihrem Mann durch Disneyland geht und dann vorrechnet, wie dann die Beschleunigungskräfte in den Achterbahnen wirken und wie man das mit Analysis rechnen kann oder wie Wahrscheinlichkeitsrechnung in Las Vegas funktioniert und so. Aber das ist ganz nett geschrieben. Das ist ein guter Auffrischungskurs in die Basics von Analysis. Das ist ein
ja, also morgens in der U-Bahn lesen sich Schinken noch besser. Also ich habe dann zwischendrin einmal, da gibt es so ein Finanzbuch, This Time is Different.
Das hast du mir auch mal geschenkt.
300 Years of Financial Folly. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch, weil es erzählt, dass die aktuelle Kreditkrise jetzt eben nicht anders ist, als ungefähr so 60 schon gewesen sind und Griechenland die letzten 200 Jahre, zwei Drittel der Zeit eigentlich in der Insolvenz verbracht hat. Das ist also alles nichts Neues ist in der Welt, aber es ist halt etwas sperrig zu lesen in der U-Bahn mit den ganzen Tabellen und Graphen und so weiter. Also vielleicht ist da der Ringbierer doch besser.
Sascha, was ist denn dein aktuelles Buch?
Also momentan lese ich zwei, je nachdem, wozu ich gerade Lust habe. Zum einen halt das schon angesprochene Nerd Attack, wo ich mich echt wirklich wiederfinde. Ich habe das meiner Frau erzählt, hey, das beschreibt total meine Jugend und es ist eine super schöne Zeitreise. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist ein echt sehr, sehr kurzweiliges Buch, muss ich sagen. Mhm. Und zum anderen habe ich mir halt vorgenommen, irgendwie jedes Jahr eine neue Programmiersprache zu lernen. Okay. Und ich weiß noch nicht genau, welche. So, und dann hat Bruce Tate ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt 7 Languages in 7 Weeks.
Ah, und, damit du die nächsten 7 Jahre Ruhe hast.
Da geht er dann halt auf, ja, quasi, da geht dann halt auf 7 Sprachen ein. Das sind Ruby, I.O., Prolog, Scala, Erlang, Clojure und Haskell.
Das sind doch alle die aktuell gehypten Sprachen,
bis auf Prolog. Genau. Also, ich war,
der Prolog-Hype war so 70er Jahre, glaube ich.
Ich war echt sehr positiv überrascht über Prolog, muss ich sagen. Also,
ich habe Prolog geliebt in meinem Studium, aber leider, ich war kurz davor, alles, was ich weiß, in Prolog niederzuschreiben, aber das hat dann irgendwie aus Zeitgründen.
Ich habe im Studium, was funktionale Sprachen betrifft, nur mal Standard-ML gehabt und ich habe es nie wirklich verstanden. Und in dem Buch, innerhalb von 10 Seiten, habe ich dann wirklich die Essenz der funktionalen Programmierung verstanden. Das ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch, muss ich sagen, wirklich. Also Ruby sieht sehr, sehr interessant aus. Also ich habe jetzt 4 Kapitel gelesen und ich freue mich schon auf das Erlang-Kapitel.
Okay.
Weil das ist halt momentan auch so die Hype-Sprache, die momentan rumgeht, wenn man halt irgendwelche Streams wirklich sehr, sehr schnell verarbeiten möchte. Der Tim Pritlove, der hat jetzt irgendwie so einen BitTorrent-Server in Erlang geschrieben, der heißt PritTorrent und
Schreiben lassen.
Jemand
hat es für ihn geschrieben, aber
Hat er denn nicht mitgeschrieben?
Ich glaube, er hat sich mit irgendjemand hat mit ihm gemeinsam, oder er hat irgendwann mal gesagt, dass das mit BitTorrent irgendwie nicht richtig funktioniert. Es ist eigentlich kein BitTorrent-Server, sondern es ist eigentlich der Seeder, den er da brauchte. Und dann kam einer auf die Idee, das für ihn in Erlang zu schreiben. Mhm. Ich glaube nicht, dass er es selber geschrieben hat, aber vielleicht Ehre, wem Ehre gebührt, es war seine Idee und so. Aber ich glaube, das hat jemand anders mit ihm gemeinsam geschrieben oder so, oder als Team
zumindest. Das war im Prinzip das Buch, das ich seit einem Jahr gesucht habe, weil ich halt immer gerne einen kurzen Abriss lese, der halt länger ist als bis Hello World. Und solche Sachen wie Scala und Ruby und so sind halt sehr, sehr interessant. Ja,
funktionale Programmierung ist schön. Ich weiß nicht, Erlang ist nicht wirklich funktionale Programmierung,
oder? Erlang nicht, nein.
Eben, das geht eher in Richtung Scala, glaube ich. Mhm. Aber da gibt es den Pofax, den Podcast für alternative Computersysteme, und da tritt ab und zu mal jemand auf, dessen Name mir nicht einfallen wird. Der Raichu ist sein Twitter-Handle, der macht sehr viel mit Scala und der probiert auch jeden Tag neue Programmiersprachen aus. Der hat, glaube ich, einen Blog, wo er, ich glaube, Quicksort in 20 Programmiersprachen oder sowas geblockt hat, damit man die mal vergleichen kann. Oder
ja, so. Man sagt doch irgendwie, dass Scala im Prinzip würde man Java heutzutage designen, wäre es Scala. Ah, okay. Also es ist halt so in der Java-Szene, sage ich mal, Anführungsstrichen.
Java ist ja auch schon uralt, ne?
Also der Designer von Java designt ja jetzt irgendwelche autonomen Roboter.
Das ist cool, ja.
Die durch die Meere tauchen.
Genau, der James Gosling, der ist jetzt bei, wie heißt die Firma? Blabla Robotics.
Ich weiß den Namen auch nicht.
Ach Gott. Wir suchen es raus und posten das in die Shownotes auf systemwelten.com. Das ist nämlich die Firma, dessen CEO der ehemalige CIO von Sun war, der Bill Vass. Und die machen autonome Roboter, die durch die Ozeane schwimmen und nützliche Dinge erledigen, wie Messdaten sammeln oder sowas. Und das, die Dinger sehen aus wie so kleine Bojen mit Solarzellen oben drauf, denen du sagen kannst, wann sie wo sein sollen, und die schwimmen dann drauf los.
Liquid Robotics.
Liquid Robotics, genau. Sehr cool. Sehr coole Firma. Das ist so die Traumfirma, wo du dann arbeitest, wenn du alles andere schon gesehen hast und dann einfach so eine Spaßfirma haben willst.
Zu Java noch kurz. Ist zwar alt, aber es wird immer besser.
Also das stimmt.
Ist wie ein alter Wein halt. Also ja. JE6 ist wirklich so dermaßen gut geworden. Mhm. Also
ich sage ja nicht, dass es schlecht ist.
Es ist abgehangen.
Abgehangen. Aber das ist ja nicht die Sprache, das ist jetzt wieder das Framework aus.
Ja, also es ist halt die Spezifikation um die Sprache herum.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt bei Java ist auch diese ewige Diskussion, welches Feature in die Sprache genommen wird und nicht oder doch nicht, oder wie lange jetzt die Sprache mit dem Feature-Set auskommen muss, damit sich die Entwickler darauf einstellen können, ohne dass sie wieder warten.
Was bis allerdings jetzt keine Java-spezifische Frage ist. Das ist auch wieder eine allgemeine Frage, wenn du dir anschaust,
genau,
wie lange jetzt C++ 11 gebraucht hat, um eine vernünftige Sprache zu nennen. bis das endlich mal dann durch die Standardgremien durch
ist,
glaube ich, heute kam
das nicht Ticker,
dass der Standard jetzt auch wirklich von der ISO veröffentlicht und damit wirklich
günstig ist. Da dann jetzt ein Strauß-Truppe-Buch mit 1400 Seiten zu? Oder?
Aber Moment, C++ war doch diese Sprache, die sich der Stu-Strupp nur als Scherz ausgedacht hat, um Heerscharen von Consultants mit Rente zu versorgen.
Nee. Ja, und Java wurde von einer Hardware-Firma hergestellt.
Ja, genau.
Für Setup-Boxen.
Waschmaschinen.
Kaffeemaschinen.
Toaster.
Ja, dann fehlt nur noch einer, der noch sein Buch vorstellen muss. Was liest du denn gerade, Johannes? Der Marc kommt dann zum Schluss.
Ich lese da irgendwie momentan so auch zwei Bücher im Wesentlichen. Das eine bin ich irgendwie durch meinen Bruder drauf gestoßen. Das ist Guns, Germs and Steel.
Ah, das ist ein gutes Buch.
Genau.
Das muss ich auch noch lesen. Aber
geht im Wesentlichen darum, warum der eurasische Kulturraum so diese Dominanzstellung in der Welt übernehmen konnte. Wobei der Autor sich dann extrem verhindert, da irgendwelche rassistischen Argumente oder rassebedingten Argumente, vielleicht besser so formuliert, zu nehmen, sondern mehr geografische Lage in diesem Breitengrad hat diese Möglichkeiten, dass diese Kulturpflanzen anwachsen können,
okay,
und gewisse Werkzeuge hergestellt werden können und dass alles verfügbar ist. Was ganz interessant ist. Und bin ich noch nicht sehr weit, deswegen kann ich da noch nicht viel zum genauen Fazit zu sagen. Aber auf jeden Fall mal recht spannend soweit.
Das ist auch noch auf meiner Liste.
Da gibt es ein sehr gutes, also von einem anderen Autor, aber zum gleichen Thema. Das habe ich noch auf Papier gelesen tatsächlich. Das nennt sich Why the West Rules for Now. Und das ist quasi genau das ganz gewissen Ziels aus einer anderen Perspektive, und zwar aus der Perspektive eines Archäologen jetzt.
Ah, ja.
Der also die Geschichte eben, der so ein Social Development Index bringt und eben sagt, dass der Social Development, Index von der Hochphase des Römischen Reichs zum Beispiel im Westen erst mit der Renaissance wieder erreicht wurde. Und der Social Development Index ist gekoppelt an den Energieumsatz pro Kopf. Insgesamt mit der ganzen Industrialisierung und so weiter. Ah, okay. Und seine These zum Schluss passt fast auch sehr gut in diese Runde, ist, dass wir anscheinend gerade wieder an so eine Grenze stoßen, Energieumsatz pro Kopf, wie eben schon mal passiert mit dem Römischen Reich und auch vorher schon und im Osten, im Hanreich und so ist es genauso passiert zu anderen Zeiten. Und dann passieren entweder zwei Dinge, man prallt ab und geht wieder runter, also finsteres Mittelalter in Anführungszeichen, und man durchstößt diese Kurve. Und der verdoppelt, vervierfacht sich dann halt sehr schnell, dieser Social Development Index, wie zum Beispiel in der Renaissance im Westen passiert, mit der Entdeckung Amerikas und so weiter und so fort. Also und das ist dann eben seine These, dass jetzt diese Frage, why the West rules for now, sich eigentlich gar nicht stellt, weil entweder kommen die Four Horsemen of the Apocalypse auf uns zu und wir prallen ab, oder wir brechen durch und dann ist hier Ray Kurzweil am Zug. Dann ist halt sozusagen
Singularität
da, ne?
Okay.
Und, also auch sehr klasse, das zu empfehlen, dass die es beiden Bücher hintereinander zu lesen.
Bevor du das zweite Buch vorstellst, nur ganz kurz, es gibt ja auch eine wachsende Zahl von Leuten, die der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, wieder möglichst viel über viele verschiedene Dinge zu lernen und zu können. Und die das als neue Renaissance betrachten, weil damals zu damals zu Da Vincis Zeiten war es ganz normal, dass ein Gelehrter alles wusste. Mhm. Heute kann eigentlich keiner mehr alles wissen, weil das Wissen der Welt so groß ist. Und deswegen degenerieren die Gelehrten heute zu Fachidioten. Das heißt also, du kommst heute aus der Uni heraus und bist jetzt der Experte in einer bestimmten Art von, die genetische Biologie des Blabla-Bakteriums und bist da der Fachidiot. Aber damit kannst du nichts anfangen, wenn du jetzt plötzlich auf die Natur losgelassen wirst und du jetzt im Urwald überleben sollst, ne? Und deswegen gibt es jetzt eine wachsende Zahl von Leuten, die der Meinung sind, dass es sinnvoll ist, dass es sinnvoll ist, einfach mal alles wieder zu lernen, dass man sich als Informatiker durchaus auch mal damit beschäftigen sollte, wie man seinen Sessel repariert oder sein Auto zum Laufen kriegt oder durchaus mal mit der Börse beschäftigen sollte, damit man versteht, wie das überhaupt funktioniert mit was weiß ich was. Also, dass man so ein bisschen dieses Universalgelehrtentum wieder pflegt. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das einfach verhindert, dass man in seinem Silo des Fachidioten dann sich auch viel zu sehr abhängig macht davon, dass dieses Wissen, genau dieses Wissen gebraucht wird. Und auf der anderen Seite hat es eine ganz praktische Bedeutung. Du kannst dann plötzlich deine, was weiß ich, Reparaturkosten sparen, wenn du selber deine Sachen reparierst. Ja. Und das zweite Buch, Johannes?
Ja, das kommt aus dem Hintergrund, dass ich letztens die Phase hatte, dass ich mir die Stanley Kubrick-Filme einen nach dem anderen angeschaut habe. Irgendwie von 2000.
In chronologischer Reihenfolge.
Ja, nicht in chronologischer Reihenfolge, schon so ein bisschen springend, aber da so eine ganze Reihe von Filmen. Und jetzt lese ich die Literatur dazu nach. Da habe ich dann angefangen mit 2001 lesen, was ja zeitgleich mit dem Buch, mit dem Film entstanden ist, also Filmbuch gleichzeitig. Mhm. Wo es dann auch ein paar Unterschiede gibt, dass sie eben im Buch ein bisschen mehr herumfliegen und mehr Planeten sich anschauen.
Das ist Arthur C. Clarke, ne? Das
genau.
Ja.
Was sie im Film nicht tun, weil sie das für einen Film vereinfacht haben.
Ja, ja, klar.
Dann habe ich mir irgendwie Arthur Schnitzler Traumnovelle durchgelesen als Vorlage von Eyes Wide Shut. Was eben 100 Jahre vorher spielt als Eyes Wide Shut, aber dieselbe Story ist.
Ja.
Was dadurch einen ganz interessanten Faktor an Adaption einfach liefert.
Ja, sicher.
Durch diese Zeitverschiebung. Und jetzt momentan bin ich bei Stephen King's Shining, wo ja Stephen King mit der Kubrick-Verfilmung überhaupt nicht einverstanden ist. Mhm. Und möchte dann da bin ich auch noch nicht so weit, wenn ich jetzt irgendwie... Sie sind noch nicht im Hotel angekommen, das heißt noch sehr früh im Buch drin, dass ich da noch nicht wirklich abschließend irgendwas zu sagen kann.
Das sind also Bücher und Filme sind ja zwei Medien, die sich eigentlich überhaupt gar nicht vertragen, weil beim Buch passiert eigentlich viel im Kopf, was du nicht verfilmen kannst und du hast schlicht bei einem normalen Film nicht die Zeit, ein Buch zu verfilmen.
Richtig.
Was am besten funktioniert, sind so Kurzgeschichten à la Philip K. Dick, die man dann zu guten Science-Fiction-Filmen mit Arnold Schwarzeneggern verarbeiten kann, was ja auch ein erprobtes Rezept in den 80er Jahren war.
Wenn du jetzt hier bei denen wieder bleiben, 2001 ist ja auch von der Arthur C. Clarke-Geschichte gestartet, wo sie eben diesen, oder das waren glaube ich zwei Geschichten, die irgendwie Kubrick gelesen hatte, so Kurzgeschichten.
Genau.
Eben, sie finden diesen Monolithen, der uralt ist und ich weiß nicht, was die zweite Geschichte war, aus denen sie dann auch erst die 2001-Geschichte dann wieder entwickelt haben.
Ich habe ja damals das Buch von Jurassic Park gelesen, von Michael Crichton und habe erst das Buch gelesen und dann den Film gesehen und habe mich beim Film geärgert, dass sie ja die Hälfte weggelassen haben. Das haben sie dann in den nachfolgenden Teilen teilweise wieder nachgeholt. Aber da habe ich dann auch schon gemerkt, dass es da große Unterschiede gibt. Deswegen macht es immer wieder mal Spaß, ein Buch zum Film zu lesen. Und bei Wargames, das ich als Kind gelesen habe, fiel mir auf, dass man dann in dem Buch immer die ganzen Gedanken und die ganzen Entscheidungsbäume der Protagonisten mitverfolgen konnte, die es dann im Film einfach gar nicht gibt. Und bei so einem Buch wie beim fünften Flugzeug, da tauchen ja sehr viele Gedanken auf. Da denken die Protagonisten ständig über irgendwelche Dinge nach. Warum ist denn das so? Und wenn er das so gesagt hat, was bedeutet das und so weiter? Das kann man schlecht verfilmen. Aber der Rest des Buches ist eigentlich genauso geschrieben wie so ein Michael Crichton-Roman, wo dann im Kopf schon der Actionfilm dazu einfach buchstäblich abläuft.
Das ist eine Drehbuchvorlage.
Das ist eine Drehbuchvorlage eigentlich. Aber mit zusätzlich eingebauten Gedankenmomenten. Also das ist schon... Gut. Ja, damit sind wir eigentlich durch. Wir haben zum Schluss noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Und zwar hat der Sascha uns eine Java-Veranstaltung mitgebracht, die WJAX. Also kein neuer Interpreter für XS, XML oder sowas, sondern?
Genau, das ist halt die, also eine der beiden großen Konferenzen in Deutschland. Das eine ist die JAX, die findet in Frankfurt statt. Das andere ist die WJAX, die findet in München statt, einmal jährlich. Und da werde ich dann auch 2 Tage sein und freue mich schon drauf. Adam Bierne ist auch da und es wird bestimmt wieder toll werden.
Okay, cool. Und dann gibt es noch in der Woche vom 14. November in Nürnberg.
Nürnberg wieder, ja.
Die DORG, die Deutsche Oracle-Anwendergesellschaft. Jährliche Veranstaltung statt. Ja. Deutsche Oracle-Anwendergruppe.
Gruppe heißt das, glaube ich, offiziell. Mit.
Genau, da gibt es dann eine Woche lang oder eine knappe Woche lang Vorträge für alles rund um Oracle. Und das Schöne ist eigentlich, dass die DORG als Organisation extrem groß und extrem mächtig ist, obwohl sie unabhängig von Oracle ist. Das finde ich immer ganz witzig. Die treten da extrem selbstbewusst auf immer.
Und es gibt halt Track-Overflow, ne? Ich glaube, irgendwie so 12 parallele Tracks mit jeweils 12 Präsentationen. Eine davon auch von unserem geehrten Vorsitzenden dieser Runde hier.
Genau, ich erzähle was über neue Features in ZFS und so. Aber es gibt auch zu jedem anderen Thema.
Also man kann es sich da so richtig geben.
Genau.
Es gibt auch schöne MySQL-Vorträge, so ist es nicht.
Genau. Ach, und jetzt haben wir wollten eigentlich schon bei der letzten Folge was zu MySQL erzählen. Das müssen wir wieder auf die nächste Folge verschieben.
Ja, dann gibt es wieder Neues. Also von dem her.
Das wird dann unser Running Gag.
Wir können es ja ganz kurz zusammenfassen. MySQL wird immer schneller und schneller und schneller. Mhm. Besser skalierbar, besser replizierbar und integriert sich besser in andere Oracle-Software.
Okay. Da haben wir den MySQL-Werbeblock auch schon erfolgreich hinter uns gebracht. Schickt uns euer Feedback an kontakt@systemhelden.com. Vielen, vielen Dank an die vielen Systemhelden, die fleißig unsere Flatter-Buttons klicken. Dafür wollte ich mich auch nochmal extra bedanken. Wir haben jetzt inzwischen schon so ein Guthaben von ca. 90 Euro aufgehäuft, das noch darauf wartet, ausgegeben zu werden. Ich denke immer noch an T-Shirts, die wir dann an unsere Hörer mal verteilen können. Da müssen wir noch ein paar Designideen durchplanen oder vielleicht gibt es ja mal was Neues. Ich habe heute mal so eine Kundenkarte für so ein Thai-Garküche gesehen mit eingebautem USB-Stick. Also die Dinger scheinen ja auch billig zu sein. Vielleicht machen wir ja Systemhelden-USB-Sticks, aber das müssten dann schon 32 GB USB-Sticks werden. Da muss man ja schon ganze Betriebssysteme unterbringen können, sonst macht es ja keinen Spaß.
Oder? Jetzt muss ein Podcast draufpassen. Ja.
Genau. Also wenn ihr Ideen habt für das andere Giveaway, wo man dann Systemhelden-Logo draufdrucken kann und an gute, verdiente Hörer- und Studiogäste verteilen kann, was nicht nur T-Shirt ist, dann her damit.
Wir hatten nochmal überlegt, diese Tassen, und wenn man Kaffee einfüllt, dann das Systemhelden-S erscheint.
Ja, genau.
Also nicht, wie teuer die sind.
Nee, die sind gar nicht so teuer, die halten aber nicht lange. So dreimal in der Spülmaschine und schon ist der Effekt weg. Ich hatte so eine Star Trek-Tasse, wo du dann Kaffee einfüllst und dann erscheinen die dann im Transporter. Und war ein super cooler Effekt. Aber
ich habe meine gesehen, da war irgendwie Global Warming, da war die Weltkarte drauf, wenn du Kaffee eingefüllt hast, dann sind so die Pole abgeschmolzen und sind kleiner geworden.
Okay. Ja, und die ganzen Links und Shownotes findet ihr auf systemhelden.com im Blog-Eintrag zu dieser Folge. Ah, und der Andreas hat noch die Pioneer One Seite gerade aufgerufen. Da ist nämlich gerade Folge 5 rausgekommen. Es geht nämlich jetzt auf das Season-Finale zu. Wir erinnern uns, Pioneer One ist die crowd-gefinanzte Science-Fiction-Fernsehserie um die Kapsel, die rätselhafte Kapsel, die an der Grenze zwischen Kanada und die USA niedergegangen ist und dabei Radioaktivität ausgespuckt hat. Und die CIA denkt, es war ein Terroristenangriff, aber es steckt viel mehr dahinter.
Wie ist denn das eigentlich mit Iron Sky? Da bist du doch irgendwie...
Ja, da gibt es jetzt einen Comic.
Es gibt den das Iron Sky cool. Comic, genau. Iron Sky Update. Also, Iron Sky ist in den letzten Zügen der Post-Production. Da werden jetzt die Trailer zusammengesucht. Nicht die Trailer, die Credits werden zusammengesucht. Und die Maschinen rendern da noch die Spezialeffekte fertig. Und der Theatrical Launch ist irgendwo im Frühling 2012. Irgendwann um den April herum, habe ich gehört. Und da gibt es jetzt den Comic. Den kann man sich kostenlos angucken oder man kann da spenden und zahlen, so viel man will für den Comic. Wer den Comic bezahlt, der kriegt auch Zugriff auf Iron Sky Sneak Peek, wo man dann jeden Monat Update bekommt, wie die ersten 5 Minuten des Films zustande kommen. Also vom Storyboard über Rohaufnahmen, über Spezialeffekte, über was weiß ich immer noch, bis hin zum fertig polierten Film. Auch sehr sehenswert. Und man kann für 1 Euro dabei sein. Man muss einfach nur 1 Euro per PayPal spenden und kann sich das angucken. Kann ich sehr empfehlen. Comic ist ganz witzig. Da, in dem Comic geht es darum, wie die Nazis dann geflohen sind und wie die Karriere des Mond-Nazi-Basenführers Wolfgang Kurzfleisch begonnen hat. Also der Comic fängt mit ihm als Baby an und wenn die Comics durch sind, dann ist er wahrscheinlich da an der Macht oder sowas.
Okay, ja, und Wurst spielt eine Rolle.
Und Wurst spielt eine Rolle, genau.
Kurzfleisch. Wie sind denn eigentlich Laibach involviert?
Laibach macht die Filmmusik zu
komplett Iron Sky. Alles?
Ja.
Ah, cool.
Und da freue ich mich auch schon, weil man sieht auch schon in dem ersten Iron Sky Trailer wird auch ein bisschen Laibach-Musik gespielt.
Genau.
Und die ist dann so richtig schön, diese Mischung aus Pathos und pompösem Machtanspruch. Das passt sehr gut. Genau, dann haben wir jetzt heute noch den Iron Sky Podcast beendet und vielen Dank für euer Feedback. Ja, tschüss.
Ciao.
Tschüss.